befand.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Bundesgesundheitsministerin Wagen ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. In Passau ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Das hat die bayerische Polizei gerade eben bekannt gegeben. Sie schließt nicht aus, dass der Fahrer den Wagen mit Absicht in die Menge gesteuert hat. Bisher gibt es noch keine Angaben zu den Opfern. Russland und die Ukraine streiten weiter über einen vereinbarten Gefangenenaustausch. Der Kreml wirft der Ukraine vor, den Austausch, auch von getöteten Soldaten, zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist das zurück. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Die Ukraine habe entsprechend der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen gehandelt. Ein Datum für den Austausch von jeweils 6.000 Leichen sei demnach nicht vereinbart worden. In Istanbul hatten sich eine russische und eine ukrainische Verhandlungsdelegation auf den kompletten Austausch schwerkranker oder schwerverletzter sowie Kriegsgefangener bis 25 Jahren geeinigt. Die Ukraine habe eine entsprechende Liste vorgelegt, Russland nicht, gibt der Koordinierungsstab an.
Bei einem Unfall mit einem BVG-Bus sind in Berlin heute 5 Fahrgäste verletzt worden. Laut Polizei wich der Busfahrer einem Auto aus, das auf Höhe der Hofjägerallee im Tiergarten vor ihm liegen geblieben war. Dabei fuhr er auf ein anderes Auto auf. Weil der Busfahrer noch vorher bremste, verletzten sich mehrere Fahrgäste. 2 Frauen kamen ins Krankenhaus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige, mitunter kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 18 und in Koschen 22 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter, 17 bis 21 Grad. Am Montag dann neben einigen Wolken ab und zu Sonne und gelegentlich Schauern bis 19 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Sport Update.
Mit Thomas Kroh am Mikrofon. Die deutschen Junioren Nils McDonald und Max Schönhaus haben heute bei den French Open der Tennisprofis das Juniorenfinale bestritten. McDonald gewann in 3 Sätzen und jetzt könnte in wenigen Augenblicken auch das Finale der Damen zu Ende gehen zwischen Arina Sabalenka aus Weißrussland und der US-Amerikanerin Coco Gauff, Guido Ringel.
Das ist die Chance für Coco Gauff. Das Stadion hebt ab. Alle jubeln, alle feiern, alle wollen die US-Amerikanerin vorne sehen. Matchball für Coco Gauff in dieser Partie gegen die Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka. 5:4 für die US-Amerikanerin in diesem letzten dritten Satz. Eigener Aufschlag. 40-30. Der erste ist drin. Was macht Sabalenka? Der Ball ist aus. Der Ball war gut. Alle schreien schon aus, Championship Gauff, aber die Schiedsrichterin sagt, nein, der Ball war auf der Linie, da muss ich auch gar nicht hin, um zu kontrollieren, der war auf der Linie, das ist ein Punkt für Sabalenka aus Belarus und deswegen, jetzt geht auch Coco Gauff nochmal hin zu diesem Abdruck, wischt ihn allerdings weg, hat dann also auch gesehen, das war alles korrekt entschieden von der Schiedsrichterin, also Einstand bei Aufschlag Coco Gauff, sie kommt über den ersten, Sabalenka mit dem ruhigen Return, wagt mehr mit der Vorhand dann, und jetzt ist der Ball von Gauff sehr, sehr kurz. Das ist die Angriffsfläche für Arina Sabalenka, zurückzukommen in dieses Spiel, in dieses Match. Hier geht's um alles. Hier geht's um einen Grand-Slam-Titel. Und Sabalenka zeigt die Faust, ist da. flatteriges Kleid, weil viel Wind in Paris heute. Unangenehme Bedingungen, nur so 17, 18 maximal Grad. Da unten natürlich macht Sport warm, aber Sabalenka scheint irgendwie gefressen.
Das dauert dann wohl doch noch eine Weile und unsere Sendezeit ist zu Ende. Mehr vom Sport dann um 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Sabine Strasser. EU-Gelder für Umweltaktivisten. Das soll es tatsächlich geben. So heißt es zumindest in einem Medienbericht. Die EU-Kommission mache Lobbyarbeit auf Steuerzahlerkosten, so schreibt die Welt am Sonntag und verweist auf einen angeblichen Geheimvertrag. Demnach sollen Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, für Klagen und Kampagnen gegen Firmen bezahlt worden sein, darunter auch Deutsche. Die Debatte darüber läuft in Brüssel schon seit Monaten, aber der Verdacht, die EU-Kommission würde nur solchen Umweltorganisationen Geld geben, die ihre Agenda unterstützen, hat sich bisher nicht bestätigt. Aus Brüssel Matthias Reiche mit Einzelheiten.
Der Aufreger ist ein Vertrag von 2022 mit der Umweltorganisation Client Earth. Jedem Abgeordneten konnte die Vereinbarung seit langem bekannt sein, weshalb es nicht wirklich ein Geheimnis war, dass die NGO 350.000 Euro erhielt für ein Konzept, um den Kohleausstieg voranzutreiben und dabei mit Bürgerbewegungen sowie Protestgruppen zusammenzuarbeiten. Für die CSU-Europaparlamentarierin Monika Hohlmeier ist vieles dabei bedenklich. Sie sitzt für die EVP, der größten Parlamentsfraktion, im Haushaltskontrollausschuss, wo man die einzelnen NGO-Verträge analysiert hat. Dabei sei auch deutlich geworden, dass einige NGOs die ihnen zur Verfügung gestellten EU-Zuschüsse für radikale, nicht den EU-Werten verpflichtete Projekte benutzt hätten.
Und das bedeutet in der Konsequenz, dass EU-Gelder nicht zur Unterminierung des Rechtsstaats dienen dürfen, um den Rechtsstaat auszuhebeln und grundlegende Rechtsstaatsprinzipien auszuhebeln. Wir fanden teilweise die Unterstützung von lokalen Protestaktionen, die sogar teilweise gewalttätig geworden sind.
Seit Monaten wird in Brüssel um die Art und Weise der NGO-Finanzierung gestritten. Im April hatte auch der Europäische Rechnungshof die mangelnde Transparenz bei der Mittelvergabe kritisiert. Die EU-Kommission hat daraufhin ihre Regeln für die finanzielle Förderung von NGOs deutlich verschärft und Maßnahmen für mehr Transparenz ergriffen. Aber das müsse natürlich alle betreffen, die EU-Mittel bekommen, sagt der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund. Und es stimme auch nicht, dass EU-Geld verwendet wurde, um für die Kommission Lobbyarbeit zu leisten.
Richtig ist, die Europäische Kommission finanziert eine lebendige Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass wir eine lebendige Zivilgesellschaft haben, ist wichtig in der Demokratie und führt am Ende zu einer besseren Debatte und damit eben auch zu besserer Gesetzgebung, wenn alle Interessen gehört werden in diesem Prozess.
Das sieht René Repasi ganz ähnlich. Der Vorsitzende der SPD-Europaparlamentarier ist überzeugt, dass die NGOs in Brüssel eine wichtige Rolle spielen.
Schon jetzt ist es so, dass Industrielobby hier überall dominant ist und NGOs sind das entsprechende Gegengewicht dazu. NGOs werden anders finanziert, sie brauchen öffentliche Finanzierung, um ihren Job machen zu können. Und soweit ist es im Grundsatz richtig, dass NGOs auch Geld von der Europäischen Union bekommen. Dass rechte und rechtskonservative Parteien da ihr Problem mit haben, weil NGOs andere Ziele als sie sie gut finden verfolgen, kann ich vielleicht politisch noch nachvollziehen. Aber so weit zu gehen, dass hier strukturell ein Problem bei NGOs ist, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nicht nur Nicolas Ayossa, der EU-Direktor von Transparency International, vermutet eine Kampagne der Konservativen gegen die Nichtregierungsorganisationen. Und auch im EU-Parlament glauben nicht wenige Abgeordnete, dass die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, ihre neue Mehrheit mit den Rechtsaußenfraktionen nutzen wollen, um das zivilgesellschaftliche Engagement beispielsweise beim Klimaschutz in den kommenden Jahren zurückzudrehen.
Matthias Reiche berichtete aus Brüssel. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen. Um sie zu decken, brauchen die gesetzlichen Krankenkassen mehr Geld. Die SPD hat deshalb eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze vorgeschlagen. Soll heißen, wer mehr verdient, soll auch mehr Geld in die Krankenkassen einzahlen. Die Union spricht sich allerdings dagegen aus, wie Uwe Berndt aus Berlin berichtet.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Albert Stegemann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa. Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hatte vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte deutlich anzuheben, also den maximalen Bruttolohn, bis zu dem Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Für die Krankenversicherung liegt die Beitragsbemessungsgrenze zurzeit bei gut 5.500 Euro, für die Rente bei etwa 8.000 Euro. Würde man diese Höchstsumme auch für die gesetzliche Krankenversicherung einführen, könne man die Kassen deutlich entlasten. Laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes würde das für knapp 30% der Vollzeitbeschäftigten höhere Krankenkassenbeiträge bedeuten.
Die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen haben nicht nur bei den europäischen Nachbarn für Unmut gesorgt, sie haben auch innerhalb Deutschlands die Gerichte auf den Plan gerufen. Weil das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei somalischen Geflüchteten die Zurückweisungen für nicht rechtmäßig befunden hat, steht Innenminister Dobrindt nun unter Druck. Er hatte als Innenminister diese Praxis ja angeordnet und er will auch jetzt nach dem Urteil des Berliner Gerichts daran festhalten. Kaufmann berichtet aus Berlin.
Innenminister Dobrindt von der CSU ist überzeugt, mit seiner neuen Migrationspolitik bewegt er sich innerhalb des europäischen Rechts. Über die umstrittenen Zurückweisungen soll der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das hat er den Funke Medien gesagt. Wie genau es zu einem Verfahren kommen soll, hat Dobrindt nicht erwähnt. Anfang der Woche hat das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig ist. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung wiederum argumentiert, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen abgewichen werden. Das heißt, nationales Recht dürfe angewendet werden und demnach seien Zurückweisungen erlaubt. Innenminister Dobrindt sagt jetzt, er wolle eine ausreichende Begründung für diesen Schritt liefern.
An diesem Wochenende sollte es noch einmal einen Gefangenenaustausch geben zwischen der Ukraine und Russland. Aber die Ukraine hat den Termin auf unbestimmte Zeit verschoben, so heißt es zumindest aus dem Kreml. Die Ukraine hat es nicht bestätigt. Die Verzögerung könnte mit der aktuellen Kriegslage zusammenhängen. Erst heute Nacht hatte Russland die Ukraine wieder massiv beschossen, wie auch schon in der Nacht zuvor. Zwar konnte die Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 200 Drohnenangriffe abwehren, aber beispielsweise für die Stadt Kharkiv soll es der schlimmste Beschuss seit Beginn des Krieges gewesen sein. Dass US-Präsident Trump zuletzt diesen grausamen Krieg mit einem Kindergartenstreit verglichen hat, sorgt in der Ukraine nach wie vor für Empörung. Rebecca Barth berichtet.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich in einem Interview mit ABC News zu Trumps Kleinkindvergleich geäußert. Wir sind keine Kinder im Park. Putin ist ein Mörder, der in den Park gekommen ist, um die Kinder zu töten, sagt der ukrainische Präsident. Dabei gehe es ihm aber nicht nur um US-Präsident Trump. Niemand, der tausende Kilometer weg sei, könne den Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer verstehen, betont Volodymyr Zelensky. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Drohnen, Raketen und Bomben angegriffen. Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Nach aktuellen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Wer heute mit dem Auto Richtung Süden in die Pfingstferien gestartet ist, ist an den kilometerlangen Staus wohl kaum vorbeigekommen. Der bessere Reisetag dürfte der morgige Pfingstsonntag sein, aber im Moment sind viele Strecken noch erheblich überlastet, wie der ADAC meldet. Regina Wallner aus der Verkehrsredaktion berichtet.
Die Kollegen vom ORF bestätigen, dass extrem viele Urlauber an diesem Samstag auf der Tauernroute fahren. Bis zu 5 Stunden länger sind die Reisenden dort unterwegs. Grund sind die Sanierungsarbeiten in der Tunnelkette. Dadurch geht es meistens nur blockweise vorwärts. Auch auf der Brennerautobahn dauert's länger auf dem Weg nach Italien. Und weil im Großraum Salzburg und Tirol ein Abfahrverbot gilt, gibt es für die Tauernautobahn auch keine Umfahrungsmöglichkeit. Eine Alternative wäre die Route über Pastoren und den Felbertauern. Aber auch dort stehen sie jeweils bis zu einer Stunde.
Es ist gleich 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Groh am Mikrofon. Hallo Sportsfreunde, ich grüße Sie. Und um 18.05 Uhr, da war noch nicht klar, wer denn nun das French Open Finale der Damen in Paris gewinnen würde. Es zog sich dann noch in die Länge. Wir konnten das Ende nicht mehr abwarten. Und hier kommt's aber, das dicke Ende zum Schluss, wie Sie es gewöhnlich so hören. Also wer hat denn nun gewonnen? Arina Sabalenko oder Coco Gauff?
Die US-Amerikanerin mit dem Aufschlag. Der erste ist gut. Sabalenka jetzt nicht mit so viel Risiko, sondern eher mit Bedacht. Die Länge stimmt bei den Schlägen und dann ist diese Vorhand von Gauff im Aus, dachte ich. Aber auch hier zeigt die Schiedsrichterin, der war drin. Und dann ist der Return, der Rückhandschlag von Sabalenka im Aus. Die schlägt die Hände vors Gesicht, während Coco Gauff im Sand von Paris badet. Die schlägt die Hände auf den Sand, schnappt sich jetzt nochmal ihren Schläger, um zur Gegnerin zu gehen, um sich fair zu bedanken für ein irres Match. Es war die Spannung pur. Es waren 2 Stunden und 40 Minuten. Und Coco Gauff ist die Siegerin. Vor 3 Jahren hat sie hier schon mal im Finale gestanden. Und jetzt schreit sie ihr Glück hinaus, kniet nieder auf der roten Asche von Paris und weint. Und kann nicht glauben, dass sie es geschafft hat.
Hat sie aber. Coco Gauff aus den USA bezwingt die Weißrussin Arina Sabalenka mit 6:7, 6:2 und 6:4. Und morgen dann das Traumfinale bei den Herren. Jannik Sinner aus Italien gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Steffen Gaab blickt voraus.
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind zwei ziemlich gute Alleinunterhalter. Nicht unbedingt, wenn sie reden, wie der Alcaraz.
I mean, it's gonna be a really great Sunday, I think, for the fans of tennis.
Noch Sinner.
I'm very happy to be in the final here.
Aber wenn sie Tennis spielen, dann ist es große Unterhaltung. Sinner und Alcaraz sprechen mit dem Tennisschläger.
I enjoy every time that I'm playing against them because I love that.
Ich mag das. Ich genieße das, wenn ich gegen die Top-Leute spiele. Ich liebe diese Kämpfe. Klar, die meiste Zeit leidet man dann. Da kommst du ans Limit. Aber du kriegst eine Rückmeldung, wie du besser werden kannst. Das ist wichtig und schön. Egal, ob ich gewinne oder nicht, du kriegst das Feedback. Die Rückmeldung aus den Matches gegen Normalsterbliche war für Alcaraz in Paris dieses Jahr nicht immer freundlich. In 6 Matches hat er schon 4 Sätze abgegeben. Aber ich bin nicht besorgt. Bei einem Grand Slam hast du Zeit, zurückzukommen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich bin mental super stark und kann immer zurückkommen. Andere spielen nicht mit so einer Intensität und so viel Tempo wie ich. Das gibt mir Zuversicht, immer wieder zurückzukommen. Wenn Jannik Sinner auf den Platz kommt, hat er keine Lust zurückzukommen. Also spielt er anders, als er redet. Er spielt spektakulär, präzise, mit Wucht und Werf. Seine Dopingsperre hat ihn nicht aus dem Rhythmus gebracht, eher Kraft gespart. Ohne Satzverlust geht's ins Finale.
Im Vergleich zum letzten Jahr habe ich mich auf Sand total verbessert. Das ist für mich das Wichtigste. Wenn du hart arbeitest, dann kommen die Ergebnisse und alles andere von selbst. Die Bühne jetzt könnte nicht größer sein. Das ist was Besonderes für mich und auch für Carlos.
Es ist das erste Grand Slam-Finale zwischen beiden. Ansonsten hat Alcaraz die meisten Duelle gewonnen, auch die letzten 4, auch die letzten auf Sand. Aber das ist nur Statistik. Zahlen sprechen nicht. Gesprochen wird erst, wenn die Tennisschläger auf dem Platz sind.
Sinner gegen Alcaraz, morgen Nachmittag auch live zu verfolgen hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Das Thema dann allerdings der Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Der Titel geht entweder an die Füchse Berlin oder an den SC Magdeburg. 15 Uhr die Konferenz von beiden Spielen hier bei uns zu hören. Dazu auch das Spiel der deutschen Nationalelf in der Nations League um den 3. Platz gegen Frankreich und eben das French Open Finale der Herren. Es gab auch ein Endspiel der Junioren und in dem standen sich heute die beiden Deutschen Nils McDonald und Max Schönhaus gegenüber. Und Guido Ringel hat's gesehen.
Extraklasse, brillantes Juniorentennis und das bessere Ende für einen gewissen Nils McDonald. Bitte den Namen einprägen, denn er ist der erste Grand Slam Sieger bei den Junioren seit Alexander Zverev. 2014 war das in Australien und jetzt McDonald, der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern. Dreisatzsieg im Finale der Junioren. Der 17-Jährige hatte den gleichaltrigen Max Schönhaus als Gegner. Der kommt aus dem Sauerland und beide lieferten sich ein richtig gutes Match auf dem drittgrößten Platz hier im Start Roland Garros. Den ersten Satz hatte McDonald noch abgeben müssen, aber dann kam er umso besser, umso stärker zurück und anschließend gab es viele Umarmungen von nicht nur den Trainern, sondern auch vielen deutschen Fans. Nils McDonald, vielleicht einer, den man für die Zukunft auf dem Zettel haben muss.
Ich habe die deutsche Nationalelf erwähnt und ihr Spiel morgen in der Nations League gegen Frankreich. Die Equipe Tricolore ist gespickt mit jungen Kickern aus einem schier unerschöpflichen Talentequell. Florian Eckel über diese morgige Partie aus Sicht der Franzosen.
In ihrer Heimat werden Frankreichs Nationalkicker wie Superhelden gefeiert und besungen. Dabei haben die Blauen seit dem Weltmeistertitel 2018 nur noch einmal die Nations League gewonnen. Hingucker sind die Franzosen dennoch schon allein wegen ihrer Auftritte bei den Nationalmannschaftslehrgängen. In teuren, teils ausgefallenen Designerfummeln begeistern sie die Modewelt. DFB-Stürmer Dennis Undaff kann damit nur wenig anfangen.
Mich juckt's wirklich nicht. Ich finde es gut, wenn Leute sich so anziehen wollen. Es ist jedermanns Entscheidung.
Er selbst mag es lieber quadratisch, praktisch, gut.
Ich brauche einfach nur Platz für meine Schuhe, deswegen hatte ich beim letzten Mal eine Mülltüte.
Bodenständigkeit und harte Arbeit. Genau das braucht Deutschland jetzt gegen die französischen Hitparadenkönige um. Frankreichs Stürmerstar versammelt um sich eine Handvoll fertiger und noch zu entwickelnder Weltklasse-Spieler. Das bereitet DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem harmlos Auftritt gegen Portugal leichte Sorgen.
Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt durch die letzten erfolgreichen Spiele und auch guten Spiele, die wir gemacht haben. Man sieht halt immer wieder auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn du da nur ein paar Prozent weniger machst, dann wird's schwer.
Dennoch ist das DFB-Team für den Mann, den sie Tante Käthe nennen, kein One-Hit-Wonder.
Ja, wir haben es ja schon bewiesen. Nicht nur bei der Europameisterschaft bis zum Viertelfinale, tolles Spiel gegen die Spanier, aber dann auch danach.
Während das Duell gegen Deutschland für Frankreichs Nationaltrainer Deschamps nicht besonders wichtig sei, wollen Undaff und seine DFB-Band zeigen, was in ihnen steckt. Vorbild ist Frankreichs Halbfinalgegner.
Spanien hat gezeigt, wie man gegen die bestehen kann. Deswegen, wir hatten auch unsere Chancen, hatten gute Spiele gegen Frankreich und wollen natürlich jetzt gewinnen.
Damit dieser Ohrwurm endlich aus den Charts verschwindet. Merci beaucoup, on est ensemble.
Soweit Florian Eckel. Deutschland spielt dann Anfang September in der Weltmeisterschaftsqualifikation gegen die Slowakei. Morgen also noch diese Partie um den dritten Platz in der Nations League. Dann folgt die Clubweltmeisterschaft für Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Anfang August geht's dann im DFB-Pokal weiter, Mitte August in der Bundesliga und Anfang September also der erste Auftritt Deutschlands in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft gegen die Slowakei. Heute Abend kommt es dort in dieser Qualifikation zu einem besonders heiklen Aufeinandertreffen, denn Albanien empfängt Serbien. Seit dem Ende des Kosovo-Krieges, der Ende der 90er Jahre zu Ende ging, sind sich die Länder spinnefeind. Damals wurden mehr als 10.000 ethnische Albaner und mehr als 4.000 Serben getötet. Die bislang wenigen Spiele der Nationalmannschaften beider Länder gegeneinander wurden von heftigen Ausschreitungen begleitet. Deshalb sind heute Abend bei der Partie in Albaniens Hauptstadt Tirana keine serbischen Fans zugelassen. Antiterroreinheiten sind im Einsatz und Drohnen. Mehr dazu von ARD-Korrespondent Oliver Schosch.
Die Rivalität zwischen Serbien und Albanien gilt als eine der härtesten im europäischen Fußball. Obwohl beide Nationen erst zweimal gegeneinander gespielt haben. Aber beide Male gab es Ausschreitungen. Beim ersten Match, einem EM-Qualifikationsspiel am 14. Oktober 2014 im Belgrader Partizan-Stadion, provozierten zunächst die serbischen Fans. Sie forderten den Wiederanschluss des Kosovo an Serbien und sangen »Kosovo ist das Herz Serbiens«. Unter den Albanien-Fans sind traditionell auch immer viele Kosovo-Albaner. Und dann sangen die serbischen Fans noch »Töte, töte, töte den Schiptar«, was im Serbischen als Schimpfwort für Albaner gilt. Schiptara, 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 Schiptara. Und dann flog plötzlich eine Drohne mit einer Groß-Albanien-Flagge über den Rasen. Ein serbischer Spieler schnappte sie sich und es kam zu einer Schlägerei zwischen serbischen und albanischen Spielern. Beim zweiten Qualifikationsspiel im Oktober 2015 im albanischen Elbasan wurde der serbische Mannschaftsbus von albanischen Fans mit Steinen beworfen. Es kam zu einer Straßenschlacht mit der Polizei und zum Einsatz von Wasserwerfern. Der albanische Rechtsverteidiger El Said Hüssay, der aktuell bei Lazio Rom unter Vertrag steht, hat damals vor 10 Jahren seine Nationalmannschaftskarriere begonnen. Er erwartet nun das Spiel gegen Serbien mit besonderer Spannung. Alle Fußballspieler sind konzentriert und wissen sehr genau, dass dieses Spiel von großer Bedeutung ist. Es gibt eine besondere Motivation, denn wir alle kennen die Geschichte Albaniens. Aber wir selbst sollten jetzt nicht politisch werden. Ich habe allen Spielern gesagt, dass wir ein positives Zeichen auf dem Platz setzen müssen. Unser Gegner will nichts anderes als den ersten Platz in der Gruppe holen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und da dürfen wir nicht an andere Probleme denken, die von außen kommen könnten. Der Trainer der serbischen Nationalmannschaft, der frühere Kapitän der jugoslawischen Nationalmannschaft, Dragan Stojkovic, versucht die Wogen zu glätten. Es ist nur ein Match und sie sind unsere Fußballfreunde. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir zusammen mit Albanien in 2 Jahren die U21-EM austragen. Und so sehen wir das Match jetzt ausschließlich sportlich. Damit es möglichst zu keinen weiteren Ausschreitungen kommt, wurden für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele zwischen Albanien und Serbien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bei beiden Spielen dürfen keine Gästefans anreisen. Beim Spiel jetzt in der albanischen Hauptstadt Tirana sind 1500 Polizeikräfte im Einsatz, unter anderem Antiterroreinheiten. Der serbische Mannschaftsbus wird eskortiert. Im Stadion gibt es Kameras zur Gesichtserkennung und ein Drohnenabwehrsystem, damit kein weiteres provokatives Banner über den Rasen geflogen wird. Und die albanischen Fans mussten sich, um Tickets zu bekommen, registrieren und die Tickets wurden dann verlost zu ziemlich teuren Preisen. Eine 4-köpfige Familie muss im Schnitt umgerechnet etwa 600 Euro für Tickets bezahlen, bei einem Durchschnittslohn in Albanien von umgerechnet rund 800 Euro pro Monat. Die Ultrafans der albanischen Nationalmannschaft Tifosat Kuchasi, rot-schwarze Fans, sind sehr verärgert und haben angekündigt, das Spiel zu boykottieren.
Soweit ARD-Korrespondent Oliver Schosch. Italien startete gestern Abend in die WM-Qualifikation mit einer 0-3-Pleite in Norwegen. Und nach einem 2-0 gegen Bolivien träumen Fans der Nationalelf Venezuelas von der ersten Teilnahme ihrer Mannschaft an einer Weltmeisterschaft. Vor den 3 ausstehenden Spieltagen liegen die Vinotintos, wie die Auswahl genannt wird, 3 Punkte hinter Uruguay und Kolumbien. Und bei der rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn, damit sind wir wieder in Europa, hat Olympiasiegerin Daria Fafolomeev bei der Europameisterschaft eine Medaille geholt.
Am Ende wusste die Gymnastik-Olympiasiegerin nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Daria Fafolomeev gewann im Mehrkampffinale bei den Europameisterschaften in Tallinn, Estland, die Bronzemedaille und das, obwohl ihr Wettkampf nicht optimal war. Die 18-jährige Schülerin vom TSV Schmieden, die mitten in den Schulabschlussprüfungen steckt, musste sowohl in ihrer Reifen- als auch in ihrer Ballübung Geräteverluste hinnehmen. Herausragend dagegen ihre Keulenübung, die beste aller Gymnastinnen heute. Pech hatte Fafolomeev beim 4. und letzten Handgerät. Das 6 Meter lange Band verfing sich in ihren Haaren. Mit 115,150 Punkten fehlten Fafolomeev am Ende 2,650 Punkte zu Gold. Die zweite deutsche Gymnastin in diesem EM-Mehrkampffinale, Anastasia Simbakova, ebenfalls vom TSV Schmieden, zeigte 4 stabile Übungen und beendete ihre EM-Premiere auf Rang 9. Europameisterin wurde die 17 Jahre alte Ukrainerin Tassia Onofritschuk vor der bulgarischen Titelverteidigerin Stiljana Nikolova.
Der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring. Zwischen Ludwigsfelder Ost und Rangsdorf liegen in beiden Richtungen Metallteile auf der Fahrbahn. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. In Tempelhof der Kolumbiadamm ist wegen eines Unfalls zwischen Platz der Luftbrücke und Friesenstraße in Richtung Neukölln gesperrt. Zurzeit staut es sich vor allem auf dem Tempelhofer Damm Richtung Mehringdamm. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen. Absperrungen rund um den Blücherplatz. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Es gibt Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Und es kommt gerade noch rein. Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Passau ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In einer Mitteilung hieß es, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Wagen bewusst auf den Gehweg gesteuert hat. In der Personengruppe waren laut Polizei die Frau und die 5-jährige Tochter des mutmaßlichen Fahrers. Der Mann wurde festgenommen. In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Aus der Union kommt Widerspruch. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Stegemann. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa.
Bundesgesundheitsministerin Waken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Ulf Hilbert.
Die Gesundheitsministerin appellierte an alle, die zu diesem Schritt prinzipiell bereit seien, die Entscheidung in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister zu dokumentieren. Wakens Kollegen in den Ländern forderten erneut eine Widerspruchslösung für die Organspende. Dabei würde jedermann automatisch zum Spender, wenn er nicht aktiv Widerspruch dagegen einlegt. Aktuell warten in Deutschland mehr als 8.000 Menschen auf ein Spenderorgan.
Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Charkiw werden noch 6 Menschen unter Trümmern vermisst. Laut den Behörden wurden sie in einer Industrieanlage verschüttet. Es gebe inzwischen keinen Kontakt mehr zu ihnen. Bislang ist offiziell von 3 Toten die Rede. Nach ukrainischen Angaben waren die russischen Angriffe die schwersten auf Charkiw seit Kriegsbeginn. Russland spricht von einer Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, neben etwas Sonne auch einige teilweise kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 18 und in Koschen 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, später erneut Schauer, 14 bis 10 Grad. Auch morgen wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter, 17 bis 21 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Peacekeeper des Jahres. Was machen Deutsche in internationalen Friedenseinsätzen? Musik. 2013 rief die deutsche Bundesregierung den Tag des Peacekeeping ins Leben, um deutschem Personal in internationalen Friedenseinsätzen Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Gerade haben die verantwortlichen Bundesministerien wieder je 3 Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Expertinnen und Experten ausgezeichnet. Eine von letzteren ist Cornelia Taylor. Sie ist stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Guten Tag, Frau Taylor, und herzlichen Glückwunsch.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Was bedeutet diese Auszeichnung als Peacekeeperin des Jahres Ihnen?
Das war natürlich eine große Ehre. Ich mache diesen Job ja aus Überzeugung, schon seit Jahren.
Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eigene Land sagt, wir sehen dich, wir sehen deine Arbeit und wir erkennen das an. Das ist eine Auszeichnung der Motivation und natürlich auch der Arbeit aller Peacekeeper.
Peacekeeper, da stellen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich Blauhelme vor, also Soldatinnen und Soldaten. Aber Sie sind eindeutig Zivilistin. Wie arbeiten Sie für den Frieden?
Ja, gut, dass Sie das mit den Blauhelmen ansprechen. Das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Und vielleicht als kleine Anekdote, also auch wir Zivilisten dürfen ab und zu mal die Blauhelme tragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damit sieht man als Zivilist dann doch manchmal etwas komisch aus, wie ein verrutschter Pilz auf dem Kopf. Meine Arbeit als Zivilist ist natürlich nicht das gleiche wie militärischer Beobachter oder Soldaten, die eben zum Friedenssichern dabei sind, sondern wir sind dabei, unterschwellige Konfliktursachen zu bearbeiten. Vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele geben, was macht man denn, wenn in einem Land, wo es ein Friedensabkommen gab, auf einmal Tausende von Soldaten gibt, die Jobs brauchen und neue Perspektiven? Wenn die nicht integriert werden, hat man direkt ein neues Problem. Oder was macht man, wenn es keine rechtsstaatlichen Grundlagen gibt in einem Land? Vielleicht, weil lange Jahre lang diese Strukturen nie bestanden hatten. Da kommen dann Zivilisten mit ins Spiel. Also zum Beispiel habe ich im Südsudan oder in Afghanistan mit daran gearbeitet, Polizisten, Juristen, Richter oder Parlamentarier auszubilden, um genau an diesen Ursachen mitzuarbeiten.
Sie haben einige Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn gekennzeichnet. Heute sind Sie stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, wie gesagt, haben die Mission auch ein Dreivierteljahr lang kommissarisch geleitet. Jetzt wird nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer wissen, was die OSZE eigentlich ist. Könnten Sie uns aufklären?
Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien. Die hat aber tatsächlich auch diverse Friedensmissionen, Friedenseinsätze, unter anderem auch im Kosovo, und zwar schon seit dem Jahr 1999, und arbeitet da, hat ein sicherheitspolitisches Mandat, also anders als zum Beispiel Teile der UN, nicht entwicklungstechnisch, sondern wirklich mit Blick darauf, wie kann man das Land stabilisieren, wie kann man verhindern, dass der Konflikt wieder ausbricht, wie kann man ein Frühwarnungsmandat wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass die zivile Bevölkerung dort weiterhin in Frieden leben kann.
Warum ist die Stabilisierung nach so vielen Jahren immer noch nötig? Also welche Konflikte sind es, die Kosovo unfriedlich machen?
Vielleicht kann ich zunächst einmal klarstellen, weil viele Hörer in Deutschland häufig mit dem Kosovo tatsächlich noch diesen Konflikt assoziieren. Natürlich ist die Situation im Jahr 2025 ganz anders als 1999. Wir haben im Kosovo Institutionen, die funktionieren. Es gibt eine stabile Regierung oder gab es bis zu den Wahlen im Februar. Es gibt friedliche Wahlen. Das Land ist in Wahrheit ein Ziel von Touristen geworden. Also es ist eine andere Lage als 1999. Aber die politische Situation ist tatsächlich nach wie vor verfahren. Es gibt eine ungeklärte Statusfrage. Die Regierung in Pristina pocht auf internationale Anerkennung, hat 2008 die Unabhängigkeit erklärt. Die Regierung in Belgrad verweigert das. Die OSZE bewahrt da Statusneutralität, also wir sind da impartiell. Aber natürlich führt das zu Spannungen im Land. Und man sieht mittlerweile auch vermehrt, gerade im Norden des Landes, beschwert sich die kosovarisch-serbische Minderheit, dass sie zum Beispiel keine Leistungen des Staates mehr erhalten oder nur noch vermindert, dass sie sich isoliert fühlen und alleingelassen fühlen. Und diese Spannungen tragen dazu bei, dass es auch geopolitisch potenzielle Implikationen gibt. Und Da arbeiten natürlich viele Akteure dran, nicht nur die OSZE, sondern auch die EU, die daran arbeitet, die Normalisierung der Beziehungen voranzutreiben, die NATO durch die Mission KFOR, die vielleicht vielen deutschen Hörerinnen und Hörern bewusst ist. Ja, und aus diesem Grund sind wir nach wie vor im Kosovo.
Wie kann es denn gelingen, aus einer Position des Unparteiischen heraus einen Konflikt vermutlich nicht zu beseitigen, sondern zu managen? Mir kommt es vor, also so wie Sie es beschreiben, eine Sisyphusarbeit.
Manchmal fühlt man sich tatsächlich wie ein Sisyphus und muss sich selber daran erinnern, was die Motivation ist und auch das höher gelegene Ziel. Natürlich ist die Arbeit hochpolitisch. Man kann das einfach nicht in Isolation sehen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, dass zum Beispiel der Missionsleiter häufig auf Botschafterlevel gut vernetzt ist, der sich eng abstimmt mit den Botschaften vor Ort, mit NATO habe ich eben schon erwähnt, mit der EU, natürlich auch mit den Regierungen auf beiden Seiten sozusagen. Und man versucht, die Ziele im Auge zu behalten, die zum Beispiel durch den EU-Dialog gesteckt wurden, diese Normalisierung der Beziehungen. Aber dazwischen liegen in der Granularität viele der Details, an denen die OSZE arbeitet. Als Beispiel, wir arbeiten daran, mit Jugendgruppen auf beiden Seiten durch Dialog wieder eine Art Normalität herzustellen, dass diese zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht begegnen im täglichen Leben, näher kommen, Gemeinsamkeiten feststellen und auch Perspektiven entdecken, wie man gemeinsam und miteinander leben kann.
Die Mitglieder der OSZE reichen ja von Nordamerika über Europa bis zu den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Das heißt, ihr Arbeitsumfeld, das ist multinational und viele Menschen aus sehr unterschiedlich geprägten Ländern und Kulturkreisen sind daran auch beteiligt. Die Mission ist immerhin 500 Menschen stark, hatten Sie mir vorab gesagt. Wirft denn das auch Konflikte auf, die Sie zum Beispiel managen müssen?
Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Mission Konflikte, wie es sie in jeder Organisation oder in jedem Business auch gibt. Aber natürlich ist diese Vielfalt von Nationen und Vielfalt von Arbeitsweisen und Herangehensweisen nochmal besonders herausfordernd. Wir haben insgesamt so um die 100 internationale Mitarbeiter. Der Rest sind lokale, örtliche Mitarbeiter aus dem Kosovo, sowohl Kosovo-Albaner als auch Kosovo-Serben, als auch Mitglieder von anderen Minderheiten. Und da gibt es schon ab und zu Reibungspunkte. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon so etwas wie einen intrinsischen Geist der OSZE, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, dass sich die Mitarbeiter diesem Mandat der Friedenswahrung und der Konfliktprävention verschrieben haben. Und es gibt auch einen gewissen Stolz, der sich tagtäglich durch die Arbeit zieht. Und falls es mal Meinungsunterschiede gibt oder Unstimmigkeiten, dann kann man es schon schaffen, die Leute wieder darauf einzufahren.
Nun ist ja auch Russland immer noch Mitglied der OSZE. Sind auch Russen bei der Mission im Kosovo beteiligt?
Wir haben tatsächlich eine russische Mitarbeiterin. Also tatsächlich gibt es russische Mitarbeiter, ja, auch bei den Missionen.
Ist das ein heikler Punkt? Wie geht man damit um?
Damit haben Sie das Thema wieder angesprochen, dass natürlich alle Aspekte der Arbeit immer einen gewissen politischen Gesichtspunkt haben. Wir sehen die Person dahinter. Wir sehen die Tatsache, dass auch Russland als Teilnehmerstaat der OSZE Mitglieder oder Teilnehmer der OSZE entsendet. Und wenn es diese, ja, es gibt teilweise Probleme mit Einreise zum Beispiel. Das liegt dann aber eher am Host State, also am Kosovo zum Beispiel. Das sind logistische Probleme, die wir auch teilweise auf diplomatischer Ebene lösen müssen. Wir sehen es auch als Möglichkeit, die Kommunikation zwischen allen Teilnehmerstaaten aufrechtzuerhalten.
Frau Taylor, die Bundesregierung zeichnet, wie gesagt, nicht nur zivile Expertinnen und Experten aus, sondern auch Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten. Sie haben vorhin bereits die KFOR im Kosovo genannt. Sind die auch Teil von Friedensmissionen oder begegnen Sie Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen, Polizisten auch bei Friedensmissionen als Teil von Friedensmissionen?
Ja, auf jeden Fall. Das Kosovo ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da die Missionen tatsächlich immer schon getrennt waren. Alle zwar unter der Dachresolution des UN-Sicherheitsrates, aber nicht, sage ich mal, in einem Gebäude oder in einer Mission. Aber ich war zum Beispiel auch lange im Kongo bei der MONUSCO, einer der UN-Friedensmissionen. Und da gab es Tausende von Soldaten, die natürlich fester Bestandteil der Friedensmission waren und mit denen wir auch als Zivilisten tagtäglich und auf engste Weise zusammengearbeitet haben. Als Beispiel, ich habe mehrere Jahre als Menschenrechtsbeobachter oder Experte für die MONUSCO gearbeitet und da war es einfach unmöglich, unser Mandat auszuführen, ohne die Unterstützung des Militärs zu haben. Dafür musste man in Militärhubschraubern in die entlegenen Regionen fliegen. Man hatte vor Ort Eskorten, die uns beschützt haben, aber die auch im Endeffekt das Mandat ausgeführt haben, wenn wir zum Beispiel als Beobachter gesagt haben, hier an diesem Ort besteht erhöhter Schutzbedarf, wir brauchen Patrouillen, wir brauchen Leute, die Frauen zum Beispiel dabei begleiten, dass sie im Wald unbehelligt Feuerholz sammeln können oder zum Brunnen gehen können. Das war so das Zusammenspiel zwischen Zivilisten und Militärs.
Ist das so die Manifestation dieses vernetzten Ansatzes, den ja gerade die UNO geprägt hat und auch die deutsche Außenpolitik sich zu eigen gemacht hat? Also wo dann Diplomatie, Militär, Entwicklungshilfe und andere Akteure zusammenarbeiten?
Diesen vernetzten Ansatz sehen wir tatsächlich alltäglich vor Ort und leben auch diesen vernetzten Ansatz. Das fängt damit an, wie ich ja eben schon sagte, dass man eng mit dem Militär zusammenarbeitet. Aber wir achten auch darauf bei der Auswahl unseres Personals zum Beispiel, dass es diese Vielseitigkeit an Hintergrundwissen gibt. Wir haben viele ehemalige Polizisten bei der OSZE, aber in vielen Missionen, zum Beispiel in Afghanistan gab es einen bei der EUPOL, also der EU-Polizeimission in Afghanistan gab es einen Polizeipiller und einen Zivilistenpiller, die aber tagtäglich zusammengearbeitet haben und ohne das Zusammenspiel dieser Kompetenzen kommt man im sicherheitspolitischen Ansatz alleine nicht weiter. Und vielleicht da auch noch ein Wort über das ZIF, das
Zentrum für internationale Friedenseinsätze hier in Berlin.
Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin, genau. Man kennt es tatsächlich häufig nur als Akronym, aber die sind sozusagen meine Arbeitgeber, meine Entsendeorganisation. Die sind aber auch ein Kompetenzzentrum. Und da muss man ganz eindeutig sagen, ohne diese Ausbildung vor Entsendung in das Einsatzgebiet wäre man sehr viel schlechter ausgebildet. Und das ZIF baut eben auch darauf, genau diese vernetzten Ansätze herauszustreichen und dafür zu sorgen, dass Zivilisten, die vielleicht vorher nie mit der Polizei zusammengearbeitet haben oder mit dem Militär, sich gegenseitig im Lernen unterstützen und eben auch herauszufinden, warum die andere Perspektive so wichtig ist.
Sie hatten mir im Vorfeld geschrieben, dass Sie das Gespräch mit Bernhard Pörksen hier in dieser Sendung über Zuhören als Kernkompetenz vom Frühjahr interessiert hat. Warum?
Das ist genau richtig. Das hat mich interessiert und fasziniert, weil das Fragen sind, die ich mir in meiner täglichen Arbeit stelle. Wie können wir noch darauf aufbauen, dass das Zuhören, das Miteinanderreden, ohne gegenseitig in Gegenpositionen zu verkrusten, dass wir das wiederherstellen können. Ich denke, das haben wir als Gesellschaft in vielen Teilen verloren. Das sehen wir bei so Konflikten im Kosovo, in Afghanistan, im Kongo, dass sich die Leute nicht mehr zuhören und dass man als Instanz von außen dabei helfen kann und muss, dass sich diese Parteien wieder den Raum geben, um überhaupt miteinander umgehen zu können.
Also zuhören beziehungsweise die Bedingungen fürs Zuhören zu schaffen, das ist eine Bedingung für Konfliktmanagement.
Ja, auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das klingt so lapidar dahingesagt, zuhören ist doch einfach. Aber wir sehen das jeden Tag. Wir sehen, dass Leute in ihren Echo Chambers, in ihren schalldichten Räumen sitzen und nur noch ihre eigene Perspektive immer wieder wiederholt bekommen und gar nicht mehr verstehen können, dass es Gemeinsamkeiten gibt, auch mit der in Anführungsstrichen anderen Seite. Wenn man im Kosovo sieht, dass die kosovo-serbische Minderheit fast überhaupt keine Berührungspunkte mehr hat mit den Kosovo-Albanern, weil es verschiedene Schulen gibt, weil es verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich einfach nicht mehr über den Weg läuft. Man hat keine gemeinsame Sprache mehr. Die meisten Leute unter 50 sprechen weder, also die eine Seite spricht nicht Albanisch, die andere nicht Serbisch. Und wenn dann kein Englisch da ist als gemeinsame Sprache, ja, wie will man denn überhaupt miteinander sprechen, geschweige denn zuhören? Und da diesen Raum zu schaffen, das ist auch ein großer Teil unseres Ansatzes und nach wie vor eine riesige Herausforderung.
Frau Taylor, Sie sind nun ausgebildete Juristin. Wollten Sie eigentlich schon immer in internationalen Friedenseinsätzen arbeiten oder sind Sie da so hineingeraten, wie das manchmal ist im Leben?
Das klingt vielleicht klischeehaftig, aber ich wollte das tatsächlich immer schon, hatte aber Schwierigkeiten für mich selber zu formulieren, was genau das denn bedeutet. Und vielleicht war es auch interessant zu wissen, ich hatte mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, dass CIF, also die Entsendeorganisation für zivile Friedenskräfte, wurde im Jahr 2002 gegründet. Das war genau das Jahr, wo ich als Anwältin angefangen habe zu arbeiten. Und diese anfängliche Orientierungslosigkeit, diese Frage, na, was kann man denn da genau machen? Wie kann man sich engagieren? Hat sich bei mir dann tatsächlich auch in andere Richtungen gedreht, als ich über Organisationen wie das CIF und andere mehr darüber gelernt habe, wie man sich einsetzen kann.
Also Sie sind seit langem bei Friedenseinsätzen dabei. Einige Stationen haben Sie auch genannt und geschildert. Gibt es einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit, der sich dann über die Jahre herausgeschält hat?
Ich habe in der Tat viele verschiedene Sachen gemacht und an vielen verschiedenen Orten. Aber ein roter Faden, der sich durch meine Jahrzehnte mittlerweile zieht, ist das, würde ich mal sagen, das Engagement für Frauen und Mädchen und daran zu arbeiten, für Frauen und Mädchen Gleichberechtigung zu schaffen, aber auch öffentlichen Raum, in dem sie sich entfalten können.
Öffentlichen Raum stelle ich mir in Afghanistan, beziehungsweise hätte ich mir in Afghanistan, als es noch möglich war, schwer vorstellen können.
Ja, das, Afghanistan, da fängt bei mir immer ein bisschen das Herzbluten an, wenn man drüber nachdenkt, wie es jetzt aussieht. Das war aber tatsächlich immer schon sehr schwierig. Es gibt aber so wundervolle Beispiele davon, wie man diesen Raum schaffen kann. Ich habe zum Beispiel an Projekten gearbeitet, wo wir durch Frauenlaufgruppen versucht haben, genau diesen Wandel herbeizuführen. Und zwar, ja, hat man gesehen, wie sich das entwickelt hat. Es hat damit angefangen, dass Frauen zu uns kamen und gesagt haben, wir möchten auch laufen, wir möchten auch Sport machen, wir möchten auch rausgehen können. Und am Anfang wurden diese mutigen einzelnen Frauen beschimpft, bespuckt, mit Steinen beworfen und mussten morgens um 4 Uhr trainieren, weil es sonst einfach viel zu gefährlich war für sie. Und irgendwann kam dieser Wechsel und der kam von innen, das war das Spannende. Der kam von den Vätern, von den Brüdern, teilweise von den Männern dieser Frauen, die gesagt haben, hey, schaut mal, wir sind stolz darauf, was diese Frauen können und was sie uns zeigen. Das waren dann Polizisten, das waren Dorfälteste und Bürgermeister, die gesagt haben, wir möchten, dass unsere Mädchen in Frieden und unbehelligt trainieren können. Und auf einmal gab es Parks, die geschützt wurden. Es gab Marathonläufe, wo Dutzende und teilweise Hunderte von Mädchen gelaufen sind und eben präsent waren, dass es auf einmal keine Ausnahme mehr war. Und vielleicht kann ich noch eine andere Anekdote erzählen, die ich finde, das richtig auf den Punkt bringt. Ich saß vor kurzer Zeit mit Freunden zusammen im Kosovo und wir haben über die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani gesprochen. Das ist schon die zweite weibliche Präsidentin im Kosovo, also sehr ungewöhnlich. Und der kleine Sohn meiner Freundin guckte seine Mutter an und sagte, Mami, können Jungs eigentlich auch Präsidentin werden? Und ich glaube, das ist genau dieser Perspektivenwechsel, auf den wir hinarbeiten.
Können Jungs eigentlich auch Präsidenten werden? Wir sehen jetzt gerade die Rückkehr des sogenannten starken Mannes in der Politik weltweit. Ist das eine Gefahr für Frauen, auch letztlich für das Ziel ihrer Arbeit?
Das ist eine geladene Frage. Ich persönlich empfinde das schon als Gefahr. Wir sehen auf jeden Fall ein Rückrudern von Frauenrechten. Wir sehen ein Rückrudern von vielem, wofür Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann ist es einfach unmöglich zu sagen, dass 50% der Weltbevölkerung, mehr oder weniger, in vielen Teilen so diskriminiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung und ich glaube für viele sehr starke Frauen so eine Art Weckruf zu sagen, wir müssen wieder, ich sage das auch in Anführungsstrichen, an die Front und wieder dafür kämpfen, dass diese Errungenschaften nicht verloren gehen.
Frau Taylor, ich habe nur noch eine Frage. Missionen wie die OSZE im Kosovo sind auf Jahre, manchmal Jahrzehnte, ja, im Kosovo seit 1999 angelegt, aber das Personal, das wechselt regelmäßig. Wohin geht's für Sie als nächstes oder wohin würden Sie gern als nächstes hier gehen?
Oh, das ist eine gute Frage, die ich auch häufig mit meinem Mann diskutiere. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch für Leute, die nicht in der Friedensarbeit arbeiten, wie wechselhaft es sein kann für Leute wie uns und wie unregelmäßig das Leben sein kann. Es ist schwer zu planen, man weiß nicht genau, wo möchte man irgendwann mal in Rente gehen oder wo sieht man sich, was macht man, wenn eine Krankheit dazwischen kommt. Und da ist es zum Beispiel toll, dass das CIF mittlerweile hinter Leuten wie uns steht und sagt, wir haben da ein bisschen Ruhe reingebracht in dieses unruhige Leben und ein bisschen Planungshorizont. Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiter in Missionen bleiben, entweder bei der UN oder OSZE. Und irgendwann möchte ich auch gerne nach Deutschland zurückkommen.
Vielen Dank, Frau Taylor.
Danke, Frau Mattei.
Cornelia Taylor, die stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo, ist gerade als Peacekeeperin des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit ihr über ihre Arbeit und ihre Motivation führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Brandenburg an der Havel und Netzen ist die Autobahn, jetzt nur noch die rechte Spur gesperrt. Achtung, hier besteht durch Starkregen Aquaplaning-Gefahr. In Berlin gibt es nur kleinere Störungen. Ein paar Staus haben wir in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Da gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. In Friedrichshain auf der Karl-Marx-Allee statt einwärts sind in Höhe des ehemaligen Kinos Kosmos nur zwei Spuren frei. Dort verläuft morgen nämlich der Straßenumzug des Karnevals der Kulturen. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Es gibt Bauarbeiten bei der S-Bahn und zwar bis Dienstag. Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Und noch zum Regionalverkehr. Auf der Linie RE1 entfallen bis 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Passau ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In einer Mitteilung hieß es, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Wagen bewusst auf den Gehweg gesteuert hat. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat, weil sich in der Personengruppe auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes befunden haben. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Kharkiv werden noch 6 Menschen unter Trümmern vermisst. Laut den Behörden wurden sie in einer Industrieanlage verschüttet. Bislang ist offiziell von 3 Toten die Rede. Christoph Johansen.
Laut Behörden schlugen mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Kharkiv erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Kharkiv und Sumy.
In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien